Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch keinen schönen Sonntag, weil heute kein Sonntag ist, ja? Ansonsten aber einen schönen Tag wünschen wir euch trotzdem.
Du weißt ja gar nicht, wann die Leute den Podcast hören. Gut, aber ich möchte mal ganz kurz einlenken. Da habe ich letzte
trotzdem
Woche
keinen schönen Sonntag. Ich darf dann, hier steht das zu, ich darf hier so, wie ich will. Ja?
Dann wünsche ich halt einen schönen Sonntag, falls du am Endgerät jetzt gerade diesen Podcast am Sonntag hören solltest. Ja, da habe ich gerade letzte Woche noch groß getönt von wegen, ja, wir machen keinen Urlaub, wir machen keine Weihnachtspause. Nee, haben wir ja auch im Prinzip nicht, weil es ist ja keine Pause entstanden. Die eine Folge hat sich jetzt leider doch etwas verschoben, denn ich muss sagen, leider hat es mich dann jetzt erwischt. Aber wir hoffen, ihr freut euch jetzt trotzdem auf die heutige Folge und, bevor wir es vergessen, erstmal frohes Neues gewünscht.
Ja, genau, frohes neues Jahr. Werbung. Viele Menschen sagen ja immer, dass sie sich keine guten Vorsätze fürs neue Jahr vornehmen, weil sie die dann eh nicht halten können. Gut, ich bin ja auch so jemand. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, also Vorsätze direkt setze ich mir jetzt eigentlich auch nicht. Aber dennoch bleibe ich ja immer so offen für so ein bisschen Neuerung oder Verbesserung in meinem Leben.
Ja, sowas hat sich Holy auch gedacht und hat für den Jahreswechsel was Neues kreiert.
Stimmt. Holy hat eine komplett neue Sucht jetzt bei mir freigeschaltet. Und diesmal sind es keine Trinkgefäße, sondern die haben einfach mal Milchshake mit ins Sortiment aufgenommen. Und nicht nur einen, nein, gleich drei Sorten. Meine Lieblingssorte Banane ist übrigens auch dabei. Seitdem ist der Nachtisch jeden Tag bei mir auch auf jeden Fall gesichert. Und manchmal kommt der Nachtisch sogar ganz ohne was anderem zu essen bei mir daher.
Ich kann also bestätigen, Jasmin testet wirklich sehr akribisch und nahezu ständig. Aber ich habe auch nicht schlecht geschaut, als ich die Tabs ausgepackt habe. Anfänglich war ich sogar auch ein bisschen skeptisch. Aber die Damen und Herren von Holy haben es mir dann wirklich mal wieder gezeigt. Die drei Sorten, Banane, Haselnuss und Vanille, schmecken wirklich fantastisch. Und mit 3 Liter Milch angemischt sind die super cremig und sehr, sehr lecker. Was ich besonders feiere, ist, dass das Pulver sich wunderbar auflöst und man keine so Pulverreste im Mund hat, wenn man das trinkt.
Oh ja, also genau das Problem habe ich normalerweise immer bei Proteinshakes. Aber hier habe ich wirklich gar keine Probleme mit irgendwie Pulverresten oder so. Und nicht zu vergessen, die Milchshakes sind sogar vegan. Das heißt, ihr könnt sie also nicht nur mit Milch, sondern auch gerne mit pflanzlichen Alternativen anmischen. Für alle, die jetzt auch Lust darauf bekommen haben, hat Holy einen mega Neujahrsdeal geschnürt. Sie haben nämlich zu ihrem beliebten Starter-Set Deluxe noch jeweils eine Probe von den Milchshakes sowie ein paar coole Sticker und eine limitierte Glasflasche hinzugefügt. Also, falls ihr Holy noch gar nicht kennt oder euch einfach mal durch die verschiedenen Varianten und Geschmackssorten probieren möchtet, können wir euch das Starter-Set Deluxe ans Herz legen. Das gibt es momentan für den unschlagbaren Preis von 49,99 Euro. Darin enthalten sind dann außerdem noch eine 14er Probierbox Holy Energy, eine 14er Probierbox Holy Iced Tea sowie eine 14er Probierbox Holy Hydration.
Und ein kleines Dankeschön legt Holy ab einem Einkaufswert von 50 Euro auch noch oben drauf. Da bekommt ihr einen stylischen Strohhalm. Ab 100 Euro bekommt ihr ein cooles Metallschild. Und ab 150 Euro bekommt ihr ein cooles T-Shirt mit in die Box.
Genau, und vielleicht noch der kurze Hinweis. Ende der Aktion ist der 31.03.2025. Und noch viel wichtiger, die Milchshakes gibt's erstmal nur, solange der Vorrat reicht.
Ja, und damit ihr auch cremig und nicht pleite ins neue Jahr starten könnt, haben wir euch noch ein paar Gutscheincodes klar gemacht. Mit dem Code JAHRE5 erhaltet ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Für alle, die Holy schon kennen und einfach nicht genug davon bekommen können, haben wir noch einen 10%-Code für Bestandskunden klargemacht. Mit dem Code JAHRE bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
In den Shownotes findet ihr nochmal den Link, der euch direkt zu Holy führt, sowie die Gutscheincodes.
Werbung beendet.
Gut, ich glaube, die Leute an ihren Endgeräten freuen sich schon auf deinen Fall, den du heute mitgebracht hast. Ich mich natürlich auch. Darum würde ich jetzt sagen, lehne ich mich zurück und lausche ergriffen.
Okay, bevor ich starte, kurze Anmerkung. Der Fall, den ich habe, der ist aus Österreich. Sollte ich irgendwelche Ortsnamen falsch aussprechen, trotz meiner intensivsten Bemühungen, werde ich mich versprechen, bin ich mir sicher. Wenn da Menschen wohnen und uns zuhören, seid mir nicht böse. Ist nicht persönlich gemeint. So. Einige Namen habe ich geändert. Es ist der 23. Juni 1975 in Kems, Niederösterreich. Das Wetter ist herrlich und auf den Straßen herrscht buntes Treiben. Aber dennoch fühlt sich Johann B. nicht gut. Der Rücken macht ihm mal wieder zu schaffen. Und diesmal ist es wieder so schlimm, dass der 53-jährige Beamte in Diensten der Post gerade auf dem Rückweg von seinem Hausarzt ist. »Ruhen Sie sich mal ordentlich aus. Ich schreibe Sie krank«, war dessen Aussage. Ärgerlich, da ja im Moment auch noch Urlaubszeit auf der Dienststelle ist und eigentlich jedermann gebraucht wird. Aber manchmal kann man es sich eben nicht aussuchen. Dass Johann wirklich krank ist und nicht simuliert, daran besteht bei seinen Vorgesetzten und Kollegen jedenfalls kein Zweifel. Der 53-Jährige gilt als pflichtbewusst und stets hilfsbereit. Nicht umsonst leitet er das Postamt in Zwettl seit einigen Jahren. Das ist mitunter stressig, aber Johann mag seinen Job und gegen den Arbeitsstress hat er ein probates Mittel. Und zwar die Jagd. Seit über 20 Jahren ist er passionierter Jäger und seit 1971 stolzer Besitzer einer kleinen Jagdhütte in Taubitz. Hier in der Natur verbringt er gemeinsam mit seiner Frau Erika nahezu jede freie Minute. Und da ihm der Arzt ja Ruhe und Erholung verordnet hat, ist für Johann klar, dass er dies am besten in seiner Jagdhütte findet. Nach dem Arzttermin besucht der verheiratete Vater eines erwachsenen Sohnes noch kurz seine Frau, die in der Stadt eine Boutique betreibt. Nachdem Johann hoch und heilig versprochen hat, sich auf der Terrasse und nicht auf dem Hochsitz von seinem Rückenleiden zu erholen, macht er sich auf den Weg nach Taubitz. Die Hoffnung, doch noch auf die Pirsch zu gehen, hat Johann natürlich nicht in Gänze verworfen. Ewig kann der Rücken ja nicht wehtun, denkt er sich, als er sich hinter das Steuer seines grünen VW Passat setzt und losfährt. Aber schon beim Einsteigen bemerkt Johann, dass er wohl doch erstmal ein wenig Ruhe benötigt. Auf dem Weg zu seiner Jagdhütte wird er allerdings noch kurz von einer Baustelle aufgehalten. Aber auch davon lässt er sich nicht stressen. Nach einem kurzen Plausch mit einem der Bauarbeiter, den er schon etwas länger kennt, setzt er dann endlich seinen Weg fort und kommt gut an der Waldhütte an. Da das Wetter immer noch wunderschön ist und Johann auf keinen Fall in der Stube sitzen will, beschließt er, sich auf der Gartenliege auf der Terrasse gemütlich zu machen. Von dem Arztbesuch mitgenommen, fallen Johann schnell die Augen zu. Er wird seine Augen nie wieder öffnen. Aber das ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Ortswechsel. Zur selben Zeit findet in Krems, der fünftgrößten Stadt Niederösterreichs, ein Sportfest statt. An diesem Sportfest nimmt am 23. Juni auch der 17-jährige Schüler Hermann T. aus Altensk-Schwendt teil. Sonderlich erfolgreich war er nicht, aber immer noch besser als zu Hause rumzusitzen. Per Anhalter macht sich Hermann nachmittags auf den Weg nach Hause. Angst, dass ihm hierbei etwas zustoßen könnte, hat er nicht, denn der junge Mann ist bewaffnet. Ohne seine Pistole Kaliber 22 verlässt er selten das Haus. Hiermit streift Hermann auch gerne mal durch die angrenzenden Wälder und schießt auf Vögel, Hasen und was ihm sonst noch so vor den Lauf kommt. In den Besitz der Waffe kam Hermann durch einen Einbruch in ein Bauernhaus. Zum Dieb wurde er, nach späteren Aussagen, weil seine Eltern ihm nicht erlaubt haben, einen Ferienjob anzunehmen, um sich so ein wenig Geld für eine kleine Reise zu verdienen. Überhaupt gibt es zu Hause oft Streit mit den Eltern, die unbedingt wollen, dass sich der Sohn mehr in den Familienbetrieb einbringt. Aber Hermann hat ganz andere Pläne. Er möchte von zu Hause abhauen und sich vielleicht der Fremdenlegion anschließen. Und auch heute möchte Hermann noch ein kleines bisschen Action, bevor es nach Hause geht. In der Nähe von Taubitz stößt er dann auf die Jagdhütte von Johann B. und sieht, dass im Garten, bei dessen Passat, der Zündschlüssel steckt. In Hermanns Kopf beginnt es zu rattern. Vielleicht kann er es mit Hilfe des Wagens ja doch noch nach Frankreich schaffen. Sich etwas zu nehmen, was ihm nicht gehört, ist dem jungen Mann ebenfalls nicht fremd. Vorsichtig schleicht Hermann um das Fahrzeug herum. Hierbei bemerkt er, dass dessen Besitzer friedlich auf der Terrasse seiner Jagdhütte liegt und schläft. Auf leisen Sohlen schleicht Hermann auf die Terrasse. Als er dort angekommen ist, hört er im Wald ein Geräusch und versteckt sich schnell. Aber es scheint wohl nur ein Vogel gewesen zu sein. Wieder zurück beim tief und fest schlafenden Johann B. angekommen, überlegt sich Hermann, wie er das Auto stehlen kann, ohne dass der Besitzer davon wach wird. Lange überlegt Hermann nicht, denn als Johann B. im Schlaf sich von der Seite auf den Rücken dreht, zieht Hermann panisch seine Waffe und gibt zwei Schüsse auf den wehrlosen Mann ab. Johann B. ist auf der Stelle tot. Da Hermann den Anblick nicht lange ertragen kann, bedeckt er das Gesicht seines Opfers mit einem Geschirrhandtuch, ehe er sich daran macht, die Jagdhütte nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Ebenso vergewissert sich Hermann, dass ihn bei der Tat niemand beobachtet hat. Dies scheint augenscheinlich nicht der Fall zu sein. Nachdem er in Johann B.'s Geldbörse 2000 Schilling gefunden und eingesteckt hat, flüchtet Hermann mit dem Auto seines Opfers in Richtung Krems. Hierbei sorgt er allerdings für großes Aufsehen, da er logischerweise mit 17 Jahren kein geübter Autofahrer ist. Gegen 16.30 Uhr wird er mit dem grünen Passat in Albrechtsberg von zwei Urlaubern gesehen. Die Leute waren gerade zu einer kurzen Rast aus dem Auto gestiegen, als sie plötzlich erkennen, dass ein grüner Wagen leicht schlingernd mit überhöhter Geschwindigkeit auf sie zurast. Nur durch einen beherzten Sprung in den Straßengraben können sich beide Urlauber retten. Auf eine Entschuldigung des Fahrers warten sie allerdings vergebens. Das Fahrzeug setzt seinen unsicheren Weg weiter fort. Aber dies soll nicht das einzige Verkehrschaos sein, welches Hermann T. an diesem Tag verursacht. Mit quietschenden Reifen und viel zu hoher Geschwindigkeit brettert er über die Feldwege in Richtung Krems. Weit kommt er allerdings nicht. Bei Voitsau kommt er mit dem Passat von der Straße ab und landet in einem Kartoffelacker. Zwei Bauern helfen dem sichtlich überforderten jungen Mann, den Wagen wieder flott zu machen und ziehen das Auto mit ihren Traktoren aus dem Acker. Hermann bedankt sich freundlich bei den beiden und gibt als Grund an, dass er noch nicht so lange den Führerschein habe. Die beiden Bauern werden für die Kripo die wichtigsten Zeugen und können sehr genau den Mörder von Taubitz beschreiben. Aber soweit sind wir noch nicht. Hermann T. ist, nachdem ihm die Bauern aus dem Graben geholfen haben, dann erstmal weg. Gegen 19 Uhr am selben Abend findet ein Jagdfreund von Johann B. seine blutüberströmte Leiche auf der Terrasse seiner Waldhütte. Der schockierte Mann wollte seinem Freund Johann einen Krankenbesuch abstatten. Der herbeigerufene Notarzt kann nur noch den Tod von Johann feststellen. Die Ermittlungen übernimmt das Landesgendarmeriekommando Niederösterreich. Als erstes wird eine Fahndung nach Johann B.'s gestohlenem Wagen herausgegeben. Kurz nach Mitternacht am Dienstagmorgen finden die Beamten in Krems den grünen VW Passat des Opfers. Zeitgleich beginnt die Polizei mit der Suche nach Zeugen. Hier werden sie schnell fündig. Nach dem Bauarbeiter, der Polizei bestätigt, dass Johann B. alleine auf dem Weg zu seiner Waldhütte war, meldet sich auch ein Bauernehepaar, die unmittelbar nach dem Mord noch das Auto von Johann B. vor seinem Haus stehen sahen. Das Ehepaar hatte sogar kurzfristig überlegt, Johann einen Besuch abzustatten, sich dann aber umentschieden. Ein Entschluss, der ihnen vermutlich das Leben rettete, denn zu diesem Zeitpunkt durchsuchte der Mörder gerade die Waldhütte nach Geld. Die wichtigste Aussage kommen die Ermittler dann allerdings von den beiden Bauern, die Hermann mit dem gestohlenen Wagen aus dem Feld gezogen haben. Mit deren Hilfe fertigt die Kripo ein Phantombild des Täters an. Hiermit geht sie dann auch wenig später an die Öffentlichkeit. Der blonde bis brünette Mann soll nicht älter als 20 Jahre alt gewesen sein, ungefähr 1,65 Meter groß und ein schmächtiges Gesicht haben. Aber trotz des genauesten Phantombildes in der österreichischen Kriminalgeschichte und so sehr sich die Ermittler auch bemühen, der Täter ist und bleibt unbekannt. Auch die Tatsache, dass der Fall am 4. Juni 1976 über die Fernsehbildschirme bei Aktenzeichen XY flimmert, ändert an dieser Tatsache leider nichts. Der Siesta-Mord, wie ihn die Presse nannte, bleibt vorerst ungesühnt. Bevor der Mörder vor seinem Richter stehen wird, muss leider noch ein weiterer Mensch sein Leben lassen. Nachdem er mit dem Mord und der anschließenden Irrfahrt mit dem gestohlenen Auto unbescholten davongekommen ist, gerät Hermann T. leider mehr und mehr auf die schiefe Bahn. Die Tat hat den mittlerweile 19-Jährigen verändert. Und das, wie zu erwarten war, leider nicht zu seinem Vorteil. Hermann geht von der Schule ab, doch seine Versuche, beruflich Fuß zu fassen, scheitern kläglich. In den folgenden 2 Jahren begeht er mehrere Einbrüche und rutscht immer mehr in die Kleinkriminalität ab und wird hierfür verurteilt. Am 21. Oktober 1977 bewirbt er sich in Horn, Niederösterreich, um eine Stelle. Aber auch hier scheitern seine Bemühungen. Um sich nach der erneuten Enttäuschung abzureagieren, will Hermann auf dem Rückweg am Böhmteich von Allensteig im Bereich Zwettl mit seiner Pistole, der Mordwaffe, auf einige Enten schießen. Sein Auto, welches er mittlerweile auf Raten erworben hat, stellt er einfach am Straßenrand ab. Zu diesem Zeitpunkt kommt auch der 37-jährige Franz E. aus Zwettl am Böhmteich vorbei und sieht den Wagen am Straßenrand stehen. Da der stets hilfsbereite Finanzbeamte der Ansicht ist, dass jemand mit seinem Auto eine Panne hat oder aufgrund der nebligen Witterungsverhältnisse einen Unfall gehabt haben könnte, steigt er aus und geht auf Hermann zu, um seine Hilfe anzubieten. Da Hermann jedoch glaubt, von einem Jagdaufseher erwischt worden zu sein, eröffnet er ohne Vorwarnung und leider auch ohne sich den auf sich zukommenden Mann näher zu betrachten, das Feuer auf den ahnungslosen Franz E. Dieser geht schwer getroffen zu Boden, ist allerdings noch am Leben. Als Hermann dies bemerkt, verschießt er sein rechtliches Magazin auf den am Boden liegenden Mann, der ihm eigentlich nur seine Hilfe anbieten wollte. Danach flüchtet er. Aufgrund der Witterung am Tattag geht der Mord am Finanzbeamten Franz E. als Nebelmord in die österreichische Kriminalgeschichte ein. Die Leiche wird wenig später von Spaziergängern gefunden und die Kriminalpolizei beginnt wieder mit ihrer traurigen Arbeit. Die Beamten ermitteln schnell, dass zwischen dem Nebelmord vom Böhmteich und dem Siesta-Mord von Taubitz eine Verbindung besteht. Beide Morde wurden mit derselben Tatwaffe verübt. Die Mordfälle schlagen in Österreich hohe Wellen, sowohl in den Medien als auch in der Bevölkerung. Und natürlich hat die Erkenntnis zur Folge, dass der Siesta-Mord neu aufgerollt wird. Erneut wird das Phantombild des mutmaßlichen Täters von Taubitz veröffentlicht. Aber auch diesmal reichen die Spuren das Phantombild nicht aus, um den Täter zu ergreifen. Hierüber herrscht sowohl bei der Polizei als auch bei der verängstigten Bevölkerung sehr große Unzufriedenheit und Sorge. Aber manchmal im Leben ist das Glück mit den Tüchtigen. Hierzu machen wir nochmal einen kleinen Ortswechsel. Am 23. März 1977 wird in einem Supermarkt in der Wiener Neustadt eingebrochen. Hierbei wird von Zeugen zur Tatzeit ein verdächtig wirkendes Fahrzeug mit niederösterreichischem Kennzeichen vor dem Supermarkt gesehen. Die ermittelnden Polizeibehörden überprüfen zahlreiche Personen aus der Region, darunter auch den wegen zahlreicher Einbrüche vorbestraften Hermann T. Eine Tatbeteiligung am Einbruch in der Wiener Neustadt kann ihm allerdings zunächst nicht nachgewiesen werden. Einem Beamten aus dem Einbruchsdezernat fällt im Flur des Polizeipräsidiums nach dem Mord in Allensteig das Phantombild des Siesta-Mörders auf und erinnert sich an die Vernehmung von Hermann T. Der mittlerweile 21-jährige Hermann wird aufgrund dessen zur Vernehmung geladen und von einem Verhörspezialisten befragt. Zunächst gesteht Hermann T. zahlreiche Einbrüche und streitet die beiden Morde ab. Es dauert jedoch nicht lange, bis er mit dem Reden anfängt und die Taten gesteht. Am 8. Januar 1979 dann der Prozess von dem Geschworenengericht. Hermann T. muss sich hier wegen zweifachen Mordes und mehrfachen Einbruchdiebstahls verantworten. Vor Gericht ist er, wie schon vorher bei den polizeilichen Vernehmungen, geständig. Die Taten begründet er unter anderem mit dem schwierigen Verhältnis zu seinen Eltern, die ihm nie erlaubten, neben der Schule etwas dazu zu verdienen, um sich somit unter anderem Reisen nach Frankreich finanzieren zu können. Beide Morde begründet er auch mit der Angst, bei einer Straftat erwischt zu werden. Einige Wochen nach dem zweiten Mord will ein Freund von Hermann ihn auf einem der ausgehängten Phantombilder erkannt haben. Aber Hermann konnte ihn von dem Gedanken abbringen. Vor Gericht zeichnen die Zeugen ein Bild des Angeklagten als, Zitat, netten und sympathischen Burschen. Auch die beiden Bauern, die Hermann nach dem Mord an Johann B. geholfen hatten, den gestohlenen Wagen wieder aus dem Acker zu bekommen, beschreiben den Angeklagten als freundlich und gut situiert. Hermann T. habe lediglich einen nervösen und betrunkenen Eindruck auf sie gemacht. Dass sie einem Mörder an diesem Tag gegenübergestanden haben, können die beiden bis heute nicht glauben. So die beiden Landwirte bei ihrer Aussage vor Gericht. Auch Hermanns Vater wird vom Gericht befragt. Er beschreibt seinen Sohn als, Zitat, braves Kind, das nie Schwierigkeiten gemacht hat und sehr fleißig im Familienbetrieb mitgeholfen habe. Lediglich in der Schule hätte er etwas besser sein können. Vor dem Plädoyer werden kurz die Einbrüche verhandelt. Zeugen identifizieren die Beute. Die Anklage fordert in ihrem Plädoyer wegen der Kaltblütigkeit der Taten 20 Jahre Freiheitsstrafe. Die Verteidigung wegen der mangelnden Reife des Angeklagten und der Geständnisse eine Strafe im unteren Bereich. In seinem Schlusswort erklärt Hermann T., für seine Taten verdiene er eigentlich die Todesstrafe. Am 12. Januar 1979 verurteilt das Geschworenengericht Hermann T. wegen zweifachen Mordes, Raubüberfall und Diebstahl zu 20 Jahren Haft. Was danach aus ihm geworden ist, ist leider nicht bekannt.
Okay, ein spannender Fall, von dem ich bislang tatsächlich noch gar nichts gehört hatte. Ich habe auch gar nicht allzu viele Stichpunkte notiert, aber ja, das allererste, was ich mir wirklich notiert hatte, war, warum zum Teufel diese Bauern ihm aus dem Graben geholfen haben und ihn dann einfach so, als wäre nichts passiert, ihn weiterfahren lassen. Das hatte ich mir direkt zu Anfang schon notiert. Später kamst du ja dann mit der Aussage vor Gericht, dass sie den Eindruck hatten, er wäre nervös und eventuell sogar betrunken gewesen. Also gerade dann, wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand nicht in der Lage, sein Fahrzeug zu führen und ist eventuell betrunken, lasse ich den doch nicht einfach wieder einsteigen und wegfahren. Um Gottes Willen, also ich finde das ganz, ganz schrecklich.
Du hast vollkommen recht, es ist ganz, ganz schrecklich. Und da merkt man wieder so schön, dass du ein Stadtkind bist. Das, ja, das ist eine kleine Ortschaft gewesen und die Bauern haben sich darüber einen Spaß gemacht, haben gedacht, guck mal hier, der ist gerade, ist uns in eine Kartoffelacker gefahren, komm, wir ziehen wieder raus, kann er weiterfahren. Das war, denke ich mir, früher so. Die Leute hatten auch früher ein anderes Verhältnis zum Alkohol, mit mal schnell eingetrunken und dann ein bisschen Auto gefahren. Soll das nicht verharmlosen, ist nicht in Ordnung, soll man nicht machen. Ja, bin ich vollkommen dagegen. Aber das war, glaube ich, da so. Die haben gedacht, ja, komm, der Bub ist jetzt in der Acker gefahren, komm, wir ziehen wieder raus, kann er weiterfahren.
Ändert trotzdem nichts daran, dass ich das ganz, ganz schrecklich finde.
Absolut. Weil,
gut, es kann natürlich dem Jahr geschuldet sein und natürlich auch dessen, dass es sich um ein Dorf handelt. Da ist das Ganze vielleicht auch nochmal anders zu bewerten. Aber trotzdem ist das so fahrlässig, jemanden dann einfach wieder einsteigen zu lassen und weiterfahren zu lassen. Vor allem, wenn es sich um solch einen Jungfahrer handelt. Ich habe dann auch nicht so ganz verstanden, wann war der Zeitpunkt? Er hat das Auto wohl irgendwann stehen lassen?
Ja, er ist dann, nachdem er da aus dem Acker gezogen wurde, im Prinzip in Richtung Heimat gefahren, hat das Auto dann da am Waldrand stehen gelassen, ist dann zu Fuß weitergegangen. Vielleicht oder wahrscheinlich hat er gemerkt, okay, gut, ich krieg's mit dem Fahren nicht hin. Oder er hat dann halt gedacht, naja, nicht, dass ich mit dem Auto noch erwischt werde. Die werden ja irgendwann auch die Leiche finden. Und dann hat er es stehen gelassen und hat sich halt dann davon gemacht.
Ja, super. Dann war also der Beweggrund, warum er das Auto überhaupt gestohlen hatte, dahin.
Absolut.
Es ist ganz, ganz schrecklich. Ich kann diese Argumentation verstehen, dass er sagt, er hatte ein schwieriges Verhältnis zu seinen Eltern. Und es war für ihn ganz schrecklich, dass sie ihm sogar verboten haben, Geld zu verdienen, damit er irgendwie auf Reisen gehen kann oder sonstiges. Damit ist zu erklären, das entschuldigt das nicht, aber damit ist zu erklären, warum er eben sämtliche Einbrüche verübt hat. Und bis zu der Stelle hätte ich auch gesagt, naja gut, ich meine, er war noch sehr jung und unreif und klar verzweifelt, das hat ihn dann zu der Tat getrieben, eben sämtliche Einbrüche, Diebstähle etc. zu tätigen. Aber einen Mord damit zu begründen, das sehe ich einfach überhaupt nicht. Zumal sein allererster Mord war ja auch wirklich nur dem geschuldet, er wollte das Auto. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn er nur das Auto haben wollte, hätte er es auch so geschafft. Weil der Besitzer hatte ja zu dem Zeitpunkt geschlafen, also Johann B. hatte ja geschlafen und der Zündschlüssel, der steckte ja im Auto. Das bedeutet, klar, vielleicht wäre er wach geworden, aber er war ja auch bewaffnet. Das heißt, er hätte ihn ja auch jederzeit bedrohen können mit der Waffe und hätte sagen können, hier, bleib da, wo du bist, beweg dich nicht, ich schnapp mir jetzt ein Auto und fahr weg. Und wenn er Angst davor hat, geschnappt zu werden, ei, es ist ja jetzt wirklich nicht schwierig, sein Gesicht zu vermummen. Er hatte ja komplett die Situation im Griff eigentlich. Das heißt, er hätte in der Situation noch sehr gut darüber nachdenken können, was er in dem Moment tut. Es war also keine Tat im Affekt, meiner Meinung nach. Genauso gut der zweite Mord. Er hat nicht einmal abgewartet, was der Mann zu ihm sagt. Ohne darauf zu warten, wie dieser Mann überhaupt reagiert, greift er zu seiner Pistole und schießt. Und da sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass das passiert ist aufgrund seiner Angst, dass er erwischt wird. Weil auf Enten schießen in einem Teich, natürlich ist das auch unterste Schublade, aber das wäre jetzt kein Grund, lebenslang hinter Gittern zu kommen oder so. Also vor allem halt einen Mord zu rechtfertigen. Das steht in keinem Verhältnis.
Nein, das steht es auf gar keinen Fall. Was bei mir das Problem war, ich stimme dem, was du sagst, auf jeden Fall zu. Was mein Problem war, war ganz einfach, ich konnte hier aber auch keine großartige Mordlust oder so feststellen. Ich nehme dem zu einem gewissen Maße schon ab, dass er das im Schreck gemacht hat. Nur was ich dann nicht verstehe, ist, wenn ihm das jetzt einmal passiert ist, warum er dann die Waffe immer noch hatte. Warum er dann gesagt hat, okay, gut, das ist mir jetzt passiert, ich bin nochmal davon gekommen. Warum hat er dann die Waffe nicht genommen und hat sie in den Bach geschmissen, was er im Übrigen nach dem zweiten Mord ja dann getan hat. Warum hat er das gemacht? Warum hat er nicht gesagt, okay, gut, ist mir jetzt einmal passiert. Natürlich hätte er sich am besten stellen müssen dann. Aber er war ja immer noch bewaffnet, er ist immer noch da rumgelaufen und hat geschossen.
Und genau da sehe ich nämlich auch das Problem, diese fehlende Panik und fehlende Reue im Anschluss der Tat.
Absolut.
Aber was ich auch definitiv sehe, eine Erklärung dafür, warum er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Ich sehe nämlich bei ihm auch keinerlei Mordlust oder dergleichen. Bei ihm war es tatsächlich einfach, wie ihm auch diagnostiziert wurde, die mangelnde Reife. Er war zum Tatzeitpunkt, zum ersten Mord, war 17, wenn ich das, ja. Ja, ja, klar. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er sich irgendwann der Polizei selbstständig gestellt hätte, weil sonst hätte das ja schon in der ganzen Zeit, da lagen ja wie viele Jahre dazwischen? 3 oder so?
3 Jahre, ja.
Genau, knapp dann hätte Jahre, er sich.
2,5.
Ja. Also bei vorliegender Reue hätte er sich in der Zwischenzeit vielleicht selber der Polizei gestellt. Ich habe auch gesehen, du hast auch ein Bild bereitgestellt, zumindest das Phantombild sehe ich gerade.
Ja, und dann habe ich noch ein Bild von dem Auto, was er geklaut hat, was dann, ja, so wie es gefunden wurde. Mhm. Also das Phantombild ist das Original-Phantombild, was die zwei Bauern abgegeben haben. Bilder von Hermann T. selbst habe ich nicht, aber es wurde in einem Beitrag nochmal erwähnt, dass das wirklich eins der genauesten Phantombilder war, was in Österreich jemals rausgegeben wurde. Also sie konnten ihn wirklich sehr, sehr gut beschreiben. Und das andere ist der VW Passat, der gestohlene. Mhm.
Gut, also dass du jetzt kein richtiges Foto zu Hermann T. gefunden hast, wird wahrscheinlich dem geschuldet sein, dass er ja zum Tatzeitpunkt 17 war, das heißt noch nicht volljährig. Ich finde dieses Phantombild, was mir jetzt vorliegt, ich finde es, mir fällt wirklich kein besseres Wort. Ich weiß, ihr hasst es, wenn ich immer Englisch rede, aber ich finde es irgendwie creepy. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, weil er halt auch so ein bisschen verschlafen so guckt. Ja, es sieht schon ziemlich eigenartig aus. Ja, gebe ich dir
auch recht. Die Mundpartie irgendwie, die Augenpartie, die Mundpartie irgendwie, alles ein bisschen, ja, wie gesagt, mir fällt nichts Besseres an als creepy.
Aber man muss ihn wohl auch laut Gericht anhand dessen echt identifizieren haben können. Weil ansonsten hätte der Polizist das ja nicht gemacht. Ja,
ja, ja, also, weil ich finde gerade so die Augenpartie und auch die Mundpartie sowie auch der Kinn, die sind schon sehr auffällig. Sehr markant, ja. Und könnte man jederzeit wiedererkennen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Auch die Tatsache, dass ihn da ein Freund wohl sehr viel später erst erkannt hat.
Ja, die waren wohl zusammen unterwegs und am Bahnhof hing wohl eins dieser Phantombilder. Und der Kumpel muss dann wohl gesagt haben, guck mal, der sieht ja fast genauso aus wie du, aber der Hermann konnte ihn dann davon abbringen wohl. Also das hat dann das Thema gewechselt und hat dann gesagt, er wäre das doch nicht. Und dann wurde die Sache auch wieder vergessen.
Ich glaube, dass Hermann mit Sicherheit auch sehr eloquent war. Also die Bauern hatten ja auch in den höchsten Tönen von ihm gesprochen. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sehr gut durchs Leben gekommen ist. Einfach, weil er in der Lage war, den Leuten glaubhaft irgendwelche Storys zu erzählen. Und dabei eben auch sehr gebildet rüberkam, höchstwahrscheinlich.
Ja, vor allen Dingen finde ich das halt, mit sowas muss man ja auch leben können, dass man das getan hat und dann frei draußen rumläuft. Mhm. Dass man das so verdrängt, dass man da einfach so unbeschwert weiterlebt. Ich meine, ich kann nicht beurteilen, ob er unbeschwert weitergelebt hat oder ob es ihn im Inneren fertig gemacht hat, das weiß ich nicht.
Ich wollte gerade sagen, das kannst du tatsächlich schlecht beurteilen. Und er hatte ja wohl auch im Prozess gesagt, dass er für seine Taten eigentlich die Todesstrafe verdiene. Das bedeutet also, zumindest dann später, während des Prozesses, schien er ja dann Reue zu zeigen.
Ja, man muss auch bei so einem so jungen Menschen sagen, dass dann da die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit besteht, dass er nochmal auf den rechten Weg findet. Die ist da halt höher als bei jemandem, der schon sein Leben lang kriminell ist. Nicht unmöglich, aber deutlich höher. Natürlich ist es halt aber auch heftig, wenn man ja mit 17 Jahren anfängt, den ersten Menschen umzubringen. Das ist natürlich auch schon, da hast du natürlich auch schon was auf der Hand, wenn du dann irgendwann rauskommst. Aber wie gesagt, hinterher habe ich nichts mehr von ihm gehört. Natürlich ist ja dann auch der Schutz der Person und so. Also hinterher habe ich nichts mehr gefunden.
Aber das ist auch ein gutes Zeichen, wenn du im Nachhinein nichts mehr über ihn gefunden hast, weil das bedeutet, dass er ja höchstwahrscheinlich dann nicht mehr straffällig wurde.
Das stimmt.
Sonst wäre der Name ja mit Sicherheit nochmal irgendwo aufgetaucht. Von daher scheint er ja zumindest dann später geläutert zu sein. Die Fotos, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, die findet ihr auch sehr gerne auf Instagram wieder. Dort findet ihr uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Ihr könnt diese aber auch auf unserer Homepage allejahremörder.de auch mit OE geschrieben einsehen. Dort könnt ihr zwar nicht kommentieren, auf Instagram könnt ihr sehr gerne euer Feedback zu unserem Fall da lassen. Freuen wir uns immer sehr, wenn wir das in den Kommentaren lesen. Und ansonsten Feedback, jetzt unabhängig von diesem Fall generell, könnt ihr uns auch gerne per E-Mail zukommen lassen an die Adresse?
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Genau, dort könnt ihr dann beispielsweise Fallvorschläge etc. einsenden. Gut, das wäre es von meiner Seite zu diesem Fall.
Gut, ich habe auch nichts mehr, dann würde ich mir was Neues raussuchen. Mhm. Ich bin auch schon vorbereitet. Ja. 1983.
Das scheint bei uns ein sehr beliebtes Jahr zu sein. Ich glaube, das hatten wir schon 5-mal. Aber wir haben auch einige Fallvorschläge.
Okay, dann nehmen wir das. Es ist das erste Mal in wie vielen Folgen? Ich habe mich verschrieben. Ich muss nur mal von vorne anfangen.
Was machen wir jetzt?
Ja. Ich habe mich verschrieben. Das ist, weil das nicht sonntags ist. Ja, da kann man auch nicht erwarten, dass ich komplett rundlaufe. Nochmal. Okay.
Meinst du, die hätten jetzt gehört, wenn du dich verschrieben hast?
Ja gut, wenn machen wir das hier ordentlich.
Ja? Richtig, hier wird nicht geschummelt.
Ich kann ja auch nicht sagen, dann, wenn wir hier einen Fall vorlesen, dass es eigentlich der Gärtner war und ich lasse den Kellner verhaften, ist egal, ist ja trotzdem ein schöner Fall. Also insofern, das ist.
Gut.
So, eine Sache hatte ich noch, die wollte ich eigentlich am Anfang sagen. Bezüglich unseres Weihnachtsgewinnspiels, es ist nicht vergessen, wir kümmern uns da noch drum. Wir mussten nur jetzt erstmal die Arbeit wieder aufnehmen, weil wir ja beide gesundheitlich ein bisschen angeschlagen waren. Also kommt alles, geht nicht vergessen. Das als Info wollte ich eigentlich am Anfang sagen. Ist mir dann leider entfallen. Mhm. Gut. Ja, dann wär's das von uns. Wir hören uns ja jetzt relativ schnell schon wieder, am Sonntag im besten Fall. Wir hoffen mal, dass alles gut geht und dass das dann auch so bleibt. Bis dahin, ihr Lieben, wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Passt gut auf euch auf. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.